Dankeschön für dieses herzliche Willkommen. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir dieses Wochenende mit euch verbringen dürfen, dass wir diese Zeit mit dem Herrn und mit euch als Gemeinde erleben dürfen. Meine liebe Frau und ich, wir haben uns gefreut, wie wir in die Schweiz gekommen sind und daher gekommen sind, haben wir gesagt, das ist wie zu Hause. Wir fühlen uns also hier wie zu Hause in Österreich, auch mit den vielen Bergen und mit allem Grün und mit der schönen Gegend und mit der vielen Umgebung, die ihr hier habt. Wir kommen aus der glücklichsten Stadt Österreichs, kennt ihr die? Klagenfurt, da sind die Klagenfurt, ja, gibt's keine Klagen mehr in dieser Stadt. Und ja, sind seit 1977 in der Arbeit als Predigersfamilie. Vielleicht ein kleines bisschen, einen kleinen Einblick. Meine liebe Frau und ich, wir haben jetzt das leere Nest. Wir genießen jetzt die Zeit wieder miteinander, haben die Zeit auch genossen. Vor, ja, 35 Jahren haben wir so ausgeschaut. Glaubt man gar nicht, gell, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben jetzt vor kurzem unseren 35. Hochzeitstag gehabt. Und sind dem Herrn dankbar für seine Zeit, die er mit uns hier uns geführt und geleitet hat. Der Herr hat uns zwei Kinder geschenkt, eine Tochter, die älteste, Danja. Sie ist Kindergärtnerin in Wien und unser Sohn Manuel, er ist Tischler in Wiener Neustadt und ist dort tätig und lebt alleine. Meine liebe Tochter oder unsere liebe Tochter hat einen netten Mann gefunden, 12 Jahre ist sie jetzt schon verheiratet und heißt jetzt Van Herwaden. Und unser lieber Sohn, der ist noch frei. Also sollt ihr jemanden wissen, sind wir sehr dankbar dafür. Ja, meine Lieben, wir werden jetzt ein bisschen über die Drei-Engel-Botschaft sprechen in diesem Wochenende, denn es geht mir sehr darum, dieses Thema mit euch zu teilen. Ich freue mich sehr, dass wir hier in einem Gebiet sind, wo eine Missionsschule ist, wo ausgebildet wird in der Missionsarbeit, denn Mission ist unser Takt, unser Lebenselement. Ist auch unser Auftrag und in dem habe ich auch immer gelebt als Prediger mit meiner Familie. Und aus dieser Arbeit heraus kommt auch diese Gedanken, die ich mit euch teilen werde. Es wird, ihr werdet sehen, dieses Thema einmal ein bisschen anders beleuchtet werden. Ich möchte hier sagen, dass ich zutiefst Adventist bin und die Auslegung der Adventisten in Bezug auf die dreifache Engelsbotschaft voll unterstütze. Aber an diesem Wochenende möchte ich es einmal von einer anderen Sicht aus sehen, nämlich von der missionarischen Sicht aus, von der evangelistischen Sicht aus. Es geht nämlich darum, dass wir mit diesem Gedanken oft zu wenig uns beschäftigt haben. Manche meinen, sie wären Siebenten-Tags-Adventisten, wenn sie sagen, der Papst ist der Antichrist und der Sabbat ist der richtige Ruhetag und damit habe ich die dreifache Engelsbotschaft verkündigt. Ich denke, da hatten viele nicht wirklich den ganzen Sinn dieser Botschaft erfüllt und erfasst. Und so möchte ich euch bitten, mit mir einmal die Offenbarung aufzuschlagen. Es geht um die Botschaft in der Offenbarung im 14. Kapitel und hier ab dem Vers 6. Wir wollen heute einmal die Einleitung machen, morgen dann ganz gezielt in die Botschaft hineingehen. Ihr kennt ja das Lied, das man auch gerne singt in unseren Kreisen, O Wort aus Gottes Mund, noch nie genug erwägt. Und so ist es wichtig, dass wir immer wieder die Botschaft durchdenken und ich bin davon überzeugt, dass wir auch an diesem Wochenende andere Aspekte finden, noch tiefere Gedanken finden, die in dieser Botschaft zu finden sind. Offenbarung Kapitel 14 ab Vers 6. Und es geht hier in der Einleitung einmal um den Gedanken, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen, allen Geschlechtern, allen Sprachen und Völkern. Ich habe diesen Abend unter das Wort gestellt, bist du ein Engel? Manches Mal sagen die Geschwister, ja, mit B voran, ein Bengel. Aber ein Engel, naja, was ist denn ein Engel? Das ist oft so schwer auszudrücken. Der Grund, dieses Wochenendes ist jetzt der, dass wir versuchen herauszufinden, welche Aufgabenstellung der Herr uns gegeben hat, auch als Gemeinde. Und ich habe als Prediger immer etwas ganz Besonderes am Herzen gehabt, nämlich die Gemeinde auszubilden in der Missionsarbeit. Wir haben sehr oft den Fehler begangen, dass wir unsere lieben, interessierten Menschen unterrichtet haben, auf die Taufe vorbereitet haben und dann nach der Taufe haben wir sie alleine gelassen. Wer hat von euch nach der Taufe noch einen besonderen Unterricht bekommen? Ja, sehr gut, die wenigsten. Es ist so wichtig, dass wir gerade jene, die neu getauft worden sind, die begeistert von der Liebe Jesu sind, auch ausbilden in der Frage, wann sage ich wem, was, wie am besten. Und dieser Gedanke, den wir hier miteinander teilen, ist aus einem Seminar heraus, das ich nenne Glauben teilen. Und es geht darum, dass wir lernen, miteinander den Glauben richtig weiterzugeben. Denn ich habe erlebt, dass wenn der Wildbach der ersten Liebe nicht saniert wird und man nicht gelehrt wird, wann sage ich was, wie am besten, kann ich vieles kaputt machen und zerstöre ich manches. Und dann gibt es Leute, die nach einer gewissen Zeit keine Freunde mehr haben. Alle Bekannten haben sich abgesagt und haben gesagt, nein, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Warum? Weil wir die Botschaft nicht wirklich richtig in einer Reihenfolge verstanden haben. Und da möchte ich euch hinweisen auf diesen Gedanken zum ersten Mal, wir sind ein Engel. Wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag ist ganz wichtig, nämlich in Matthäus 28. Wir haben dieses Wort vom Herrn Jesus bekommen, Matthäus Kapitel 28. Und in diesen Gedanken habe ich auch immer wieder in meiner Praxis unsere lieben Interessierten und jetzt dann getauften Gemeindeglieder unterrichtet und habe gesagt, schau, was wir lernen müssen ist, der Heiland sagt es, lehret sie, halten alles. Auf der einen Seite ist es nicht genug, dass wir den Menschen die Lehre bringen. Wir müssen ihnen auch alle Lehre bringen. Nicht nur einzelne Teile der Wahrheit, sondern alle Wahrheit. Und es genügt nicht nur, sie zu lehren in aller Wahrheit, sondern ihnen auch zu zeigen, wie man sie halten kann. Oft habe ich gelernt oder gelehrt, dass man beten soll. Aber wie man betet, das habe ich kaum gelehrt. Und ich denke, das ist wichtig, dass der Heiland das sagt, wir möchten nicht nur einfach die Botschaft so den Menschen so an den Kopf werfen und sagen, so, da hast du jetzt den großen Kampf und jetzt kannst du lesen und jetzt weißt du alles und jetzt habe ich meine Arbeit getan. Lehret sie, halten alles. Wir sind erst dann richtige Lehrer, wenn wir das auch ausdrücken können und zeigen können, was es heißt, es zu halten, das Evangelium praktisch zu leben. Und so geht es darum, dass ich dann ganz besonders unsere Täuflinge ausgebildet habe nach der Taufe in dieser Jüngerschaft. Wann sage ich wem, was, wie am Rechten? Denn oft ist es so, dass wir viel kaputt machen, wenn wir Menschen überfordern mit der Botschaft. Stell dir vor, du hast ein kleines Baby und du bist davon überzeugt, dass Sauerkraut und Knödel gesund sind. Und du sagst dem Kleinen, du kriegst ab jetzt Sauerkraut mit Knödel. Na, was glaubt ihr, was das kleine Baby machen wird? Nicht? Also das wird sicher nicht überleben. Aber ist ja gesund, Sauerkraut mit Knödel. Nein, es braucht zuerst einmal Milch und dann braucht es festere Speise. Wenn wir dann aber im Laufe der Jahre immer noch Milch trinken und nicht an Sauerkraut und Knödel gefallen finden, an einer härteren Speise, dann wird es schwierig. Und so wollen wir uns ein bisschen überprüfen, auch an diesem Wochenende für uns selbst, wo stehen denn wir in unserem persönlichen Glaubensleben? Und letztlich muss der Herr und sein Geist unser Herz darum bemühen und bewegen. Wir sprechen hier jetzt in Offenbarung Kapitel 14 von einem Engel. Ein Engel, der mitten durch den Himmel fliegt. Es ist sehr schwierig, die Frage zu überlegen, was heißt das? Ein Engel, der mitten durch den Himmel fliegt. Habt ihr schon jemanden, so einen Engel gesehen, der mitten durch den Himmel fliegt und das ewige Evangelium verkündigt? Nein, ich auch nicht. Ich hätte mir es gewünscht. Ich hätte mir manches Mal gesagt, lieber Gott, das wäre doch toll, wenn du einen Engel senden würdest, der über die Schweiz fliegt und ein großes, mit lauter Stimme Evangelium verkündigt und wir hätten nur mehr eines zu tun, zu sagen zum Nachbarn, schau hinauf, hör zu, das ist die wahre Botschaft. Wäre das nicht toll? Na sicher wäre das toll, oder? Da braucht man immer viel arbeiten. Da bräuchte man nur mehr die Leute ihn auf den Himmel verweisen. Und manches Mal dachte ich mir, warum hast du das nicht gemacht, Herr? Warum schickst du nicht wirklich einen Engel vom Himmel? Nun, in diesem Zusammenhang werdet ihr merken, wir sind in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist ein Buch mit Symbolen. Ja? Es gibt in der Offenbarung verschiedene Symbole. So wie wir auch in unserem täglichen Leben Symbole verwenden. Es gibt zum Beispiel Symbole, die ganz gleich der Wirklichkeit sind. Eine Schere, wenn da steht ausschneiden, dann hast du so eine Schere, so ein Symbol, schaut genauso aus wie eine Schere, nicht? Ist aber ein Symbol. Dann gibt es ein Symbol oder Symbole, die ähnlich der Wirklichkeit sind. Zum Beispiel die Autofahrer wissen, da gibt es ein Verkehrsschild, das heißt Sackgasse. Wie schaut denn das Verkehrsschild aus? Blau, umrandet und in der Mitte ein weißes T. Ne? Das schaut so aus wie eine Sackgasse. Aber ist ähnlich der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit schaut doch ein bisschen anders aus. Und dann gibt es Symbole, die sind ganz fremd der Wirklichkeit. Zum Beispiel das Symbol für Mann und Frau. Kennt ihr das Zeichen für Mann? Ein Kreis mit einem Pfeil nach rechts oben. Was das mit der Wirklichkeit zu tun hat, keine Ahnung. Die Frau, ein Kreis mit einem Plus drunter, hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Also ihr seht, es gibt Symbole, die ähnlich, gleich oder auch ganz unähnlich der Wirklichkeit sind. Und so ist es auch in der Offenbarung. Wir haben verschiedene Symbole. Manche sind mit der Wirklichkeit gleich, andere sind ähnlich. Manche haben eine Wahrheit dahinter, aber mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Wir können das noch genauer besprechen. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Engel, der hier durch den Himmel fliegt, ein Symbol ist. Wofür? Für eine Realität, für eine Wirklichkeit. Nämlich für seine Gemeinde, die das Evangelium verkündigt. Es geht darum, dass der Engel seine Gemeinde darstellt. Und jetzt bist du und ich angesprochen. Warum schickt Gott nicht einen Engel, der das Evangelium verkündigt? Nun, es könnte sein, dass der eine oder andere sagt, diese überirdische Erscheinung, und dann hat er schon irgendwelche logische Erklärungen, seine Spiegelung oder was auch immer. Man könnte da Verschiedenes erklären und er wird es nicht annehmen. Andere wieder sagen, gut, das ist ein echter Engel, kann man nicht sagen. Und dann hört ihr die Botschaft und dann werden die Menschen was sagen. Wisst ihr, warum er keinen Engel schickt? Weil wir Menschen sagen werden, was verkündigt dieser Engel? Das ewige Evangelium. Und das Evangelium heißt, wir werden noch genauer darauf kommen, überwinden der Sünde, siegreich sein. Ja, du bist ja ein Engel. Du kannst leicht verkündigen, dass man die Sünde überwinden soll. Aber ich bin ein schwacher Mensch. Das ist nicht so einfach. Versteht ihr, warum Gott einen Engel nicht schicken kann? Oder auch nicht schicken wird? Weil der Mensch immer dann eine Ausrede hat zu sagen, du Engel, du bist ja sündlos. Und ein sündloses Wesen kann leicht predigen, man soll die Sünde überwinden. Morgen wird es interessant und spannend werden. Aber wie geht's mit uns? Und ihr Lieben, deshalb braucht er dich und mich. Und deshalb sind wir dieser Engel als Gemeinde Gottes, denn wir sind Menschen. Wir leben in einer sündigen Welt. Und wir erleben die Kraft Gottes, die Sünde überwindet. An unserem eigenen Körper, an unserem eigenen Leib, an unserer eigenen Persönlichkeit. Und dann, ja dann wird der Mensch keine Ausrede mehr haben und sagen, ja wenn es das du sagst und du hast es mir auch vorgelebt, das ist tatsächlich Wahrheit. Versteht ihr? Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass der liebe Gott hier uns braucht. Wir reden hier vom Überwinden. Und denkt an das Beispiel an Cornelius. Nicht? Der Cornelius betet und der Engel erscheint dem Cornelius, Apostelgeschichte 10, könnt ihr nachlesen. Und der Engel, was macht er jetzt? Er sagt nicht, ich verkündige dir jetzt das Evangelium und hör mir gut zu. Was macht er? Er schickt ihn zu Petrus und sagt, da ist einer, der betet gerade und zu dem halte dich und den lade ein und der wird dir das Evangelium verkündigen. Ja, das ist ja viel effektiver, wenn der Petrus erklärt, meine Lieben, ihr habt mich früher nicht gekannt, wie ich gewesen bin. Ich war ein Feigling. Ich war ein Kleingläubiger. Und dann konnte der Petrus aus seinem Leben erzählen, wie der Herr sein Leben verändert hat und was er aus ihm gemacht hat. Das ist Evangelium. Der Engel hätte leicht das Evangelium verkündigen können dem Cornelius und dem Petrus eine schöne Zeit geben können. Nein, er braucht den Petrus, um den Menschen zu zeigen, wie Gott in seiner Größe Menschenherzen verändern kann. Das ist der Engel, der hier durch den Himmel fliegt und das ewige Evangelium verkündigt. Jeder von uns ist also gefragt. Und in erster Linie ist das Evangelium eine Botschaft, die wir leben. Eigentlich müsste über unserem Leben ein Satz stehen. Lebt so, dass euch die Leute fragen. Mehr nicht. Lebt so, dass euch die Leute fragen, warum bist du so anders? In deiner Situation hätte ich anders reagiert. Warum machst du das? Und dann kannst du erzählen, warum machst du nicht so mit wie ich? Warum trinkst du nicht das, was ich trinke? Warum isst du nicht das, was ich esse? Warum bist du so? Und jetzt kommt es darauf an, dass ich das Richtige sage. Und ich hoffe, dass ihr an diesem Wochenende das ein bisschen lernt. Was sage ich? Wann? Am rechten Ort. Es geht also darum, dass der Engel die Gemeinde Gottes darstellt, ein Bild ist für dich und für mich, der das Evangelium verkündigt aller Welt. Und vielleicht ganz kurz nur 7 Kennzeichen dieser Gemeinde, der übrigen. Und wir sollten uns selbst die Frage stellen, ob wir dazugehören. Einige Aspekte dazu. Die Gemeinde der Übrigen, Offenbarung Kapitel 12, Vers 17, könnt ihr nachlesen. Ein Kennzeichen dieser Gemeinde, das ist dieser Engel, der durch den Himmel fliegt. Sie halten alle Gebote Gottes. Offenbarung 12, Vers 17. Ein anderer Aspekt ist, sie haben das Zeugnis Jesu. Und das Zeugnis Jesu ist nach der Bibel der Geist der Weissagung. Offenbarung Kapitel 19, Vers 10 steht das. Und es ist sehr interessant zu beobachten, dass dieser Geist der Weissagung in der Bibel womit verglichen wird. Schaut noch einmal mit mir in Offenbarung Kapitel 12. Da habt ihr diese übrigen beschrieben. Und da heißt es, dass diese Frau, und das ist ein Bild für die Gemeinde Gottes, Kapitel 12, Vers 1, und da mache ich eine kleine Information in eigener Sache. Ich bin jetzt gerade dran, ein neues Seminar zu machen, nämlich die Gemeinde Jesu, die Braut Jesu Christi und die Hochzeit des Lammes und die 144.000, ein ganz wichtiges Thema für uns. Diese Frau, die Braut Jesu Christi, ist angetan mit reiner weißer Leinwand, mit der Sonne bekleidet und worauf steht sie? Auf dem Mond. Interessant, auf dem Mond steht sie. Die Gemeinde Gottes steht auf dem Mond. Und die Bibel sagt uns in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19, der Mond ist das kleinere Licht, das zum größeren Licht hinführt. Der Mond ist dazu geschaffen, in der Nacht zu leuchten. Und der Petrus sagt, dass wir ein prophetisches Wort haben. Und wir tun gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Was für ein Licht scheint an einem dunklen Ort, bis die Sonne aufgeht? Der Mond. Der Mond ist also die Basis, auf der die Gemeinde Gottes steht. Im Alten Testament stand sie auf dem Boden der Prophetie. Im Neuen Testament genauso. Sie steht auf dem Boden der Prophetie. Und auch heute noch, die Gemeinde steht auf dem Boden der Prophetie. Es ist der Mond. Der Prophet ist nichts anderes als ein staubiger Planet. Ein Mensch wie jeder andere. Aber er leuchtet das Licht, das ihm anstrahlt, direkt wieder. Und genau das ist das Bild der Prophetie. Und ihr Lieben, es ist sehr interessant, das ist ein Kennzeichen der wahren Gemeinde, sie baut auf die Prophetie. Sie ladet zur Hochzeit ein. Das ist ein ganz klares Wort in Offenbarung 22, Vers 17. Die Braut lädt zur Hochzeit ein, ein Kennzeichen der Übrigen. Verkündet die dreifache Engelsbotschaft, Offenbarung 14, Vers 6, wird es also ganz deutlich. Und sie bleibt standhaft. Offenbarung 14, Vers 12, auch wenn alles zerfällt. Und wir müssen uns heute persönlich die Frage stellen, gehören wir zu dieser Gemeinde? Sind wir ein Teil dieser Gemeinde, die die Braut Jesu Christi ist? Und siebtens, sie ist weltweit vertreten, Matthäus 28, Vers 19 und 20. Also von daher haben wir ein Kennzeichen der Gemeinde der Übrigen und wir können uns selbst die Frage stellen, gehören wir zu dieser Gemeinde? Halten wir alle Gebote? Haben wir das Zeugnis Jesu? Bauen wir auf die Prophetie? Stehen wir darauf? Laden wir zur Hochzeit ein? Haben wir Missionsgeist? Treibt es uns zum Menschen, der verloren ist und ihn die Erlösung zu bringen? Verkünden wir die dreifache Engelsbotschaft? Bleiben wir standhaft? Auch wenn alles zerfällt, ihr Lieben, in kürzester Zeit werden wir ganz auf uns alleine gestellt sein müssen. Wir können uns auf keinen mehr verlassen, weder Prediger noch irgendwem. Es wird nicht einfach werden in der Zukunft, aber es ist wichtig, dass wir im Worte Gottes gegründet sind. Dann kann uns nichts passieren. Und wir sind weltweit vertreten. Und daher sind wir auch gefordert. Und das Zeugnis Jesus sagt uns, und dieses Zeugnis ist sehr interessant, die Siebentagsadventisten sind der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe zuteil geworden, nämlich die Verkündigung der ersten, der zweiten und der dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollte sie auch nicht zulassen, dass etwas anderes ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Wir müssen uns wieder auf das besinnen, was unser Auftrag ist. Und wenn es liebe Freunde gibt in unserer Mitte, dann sollten Sie für morgen Vormittag, morgen Nachmittag und übermorgen sich überlegen, ob das nicht auch Ihre Botschaft ist. Weil dann gehören Sie auch zu dieser Gemeinschaft. Denn das ist das Evangelium in seiner Fülle. Und das möchte ich euch ein bisschen deutlich machen. Die Gemeinde der Endzeit, die Gemeinde der Übrigen, wird in der Bibel als Gemeinde Laodicea dargestellt. Und diese Gemeinde hat drei Probleme, drei wichtige Aspekte. Ihr habt es hier, sie ist, wie sagt die Offenbarung, sie ist reich, sie meint, dass sie reich ist, sie meint, dass sie alles hat. Offenbarung könnt ihr das nachlesen, Kapitel 3 und hier im Vers 17. Sie ist reich, was noch? Sie glaubt, dass sie satt ist und nichts braucht. Sie ist reich, sie glaubt, sie ist satt, sie braucht nichts. In Wirklichkeit aber ist sie arm und bloß und braucht nichts. Sie glaubt es zumindest. Aber in Wirklichkeit ist sie blind. Und jetzt hat der liebe Gott für sie drei Heilmittel. Und diese drei Heilmittel sind reines Gold. Das ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Weißes Kleid, das ist die Rechtfertigung. Und Augensalbe. Sehr interessant, wenn wir das jetzt ein bisschen genauer studieren werden. Reines Gold, das ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist das, was die Menschen sehen, was sie bewegt. Und doch, habe ich gesagt, lebt so, dass euch die Leute fragen. Warum bist du so anders? Heute sucht man ja gerne Goldbarren zu kaufen, aber es gibt kaum mehr welche. Nicht? Das ist ein anderes Gold, das genauso gesucht wird von den Menschen heute. Die Menschen möchten Menschen sein. Und wir leben in einer Welt voller Leute, aber wenig Menschen. Und sie suchen diese Menschlichkeit. Und ich werde euch morgen dann erzählen, was Menschsein heißt. Sie suchen diese Menschlichkeit und finden sie nicht, weder in der Esoterik noch irgendwo anders. Wie schön ist es, wenn sie dann auf Menschen treffen, wo sie sagen, du bist ein Engel. Sagt man das nicht manches Mal? Wenn einer menschlich gehandelt hat, wenn einer geholfen hat, wir nennen zum Beispiel auch die Hilfe auf der Autobahn die gelben Engel, weil sie in der Not da sind und helfen. Du bist ein Engel. Nun, dieser Engel, der also durch den Himmel fliegt, ist ein Symbol für Gottes Endzeitgemeinde. Und wir werden diese Drei-Engel-Botschaft als ein Missionskonzept erkennen, Gottes Missionskonzept in der Endzeit, was die Gemeinde wie zu verkündigen hat. Evangelium, was heißt das überhaupt? Wer weiß das? Laut? Frohe Botschaft. Wörtlich, frohe Botschaft vom Sieg. Ihr müsst euch vorstellen, in Griechenland, das Wort kommt ja aus dem Griechischen, Euangelion, war es so, zwei Städte waren im Krieg miteinander, im Clinch, hatten die Männer auf die Blutwiese geschickt und die Frauen und die Älteren sind zu Hause geblieben. Und dann haben sie gekämpft. Und die Frauen und die Älteren haben zu Hause und die Kinder gewartet und haben gesagt, was wird sein, wer wird siegen. Und auf einmal sehen sie eine Staubwolke, ein Läufer, ein Bote kommt herein in die Stadt gelaufen und in letzter Minute, bevor er in die Stadttor hineinkommt, schreit er, Euangelion! Wir haben gesiegt. Das ist das Evangelium. Das Siegen über die Sünde. Ihr Lieben, Evangelium heißt also die Botschaft vom Sieg, die frohe Botschaft vom Sieg über die Sünde. Und das ist das Evangelium. Und da sollten wir uns die Frage stellen, leben wir in diesem Evangelium? Kennen wir das Evangelium? Ist es uns ein Anliegen? Ich möchte euch bitten, schlagt mit mir doch einmal auf den Römerbrief und hier das erste Kapitel. Römer Kapitel 1. Und hier sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, ich, Vers 16, Kapitel 1, schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier heißt es, dass er sich des Evangeliums nicht schämt, denn es ist eine Kraft. Im Griechischen heißt es hier Dynamis. Da kommt das Wort Dynamit vor. Da sprengt alle Ketten. Und wir werden morgen darüber sprechen und ich möchte die Frage an uns stellen, kennen wir das Evangelium? Haben wir es erlebt? Hat es unsere Ketten gesprengt? Ist es eine Macht, die Menschenherzen verändert? Oder ist es nur eine Theorie? Versteht ihr? Wir sind sehr theoretisch geworden. Wir wissen sehr vieles theoretisch. Ich sage es in Wienerisch ein bisschen, wir sind theoretische Riesen, aber praktische Zwergerl. Wo fehlt an der Dynamik, an dem dynamischen Evangelium? Und dieses Evangelium ist ein bisschen mehr als das, was man so landläufig unter Evangelium heute verkauft. Ihr werdet das ein bisschen sehen. Das Evangelium von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, macht es aus. Und ich möchte euch deutlich machen, dass dieses Evangelium drei Teile hat. Und lasst euch nicht mit einem Oberflächenevangelium abspeisen. Wir sind Siebenten-Tags-Adventisten und keine evangelischen Christen, wir sind keine Baptisten oder was auch immer es ist, wir sind Adventisten. Was uns auszeichnet, ist, dass wir das Evangelium in seiner Gesamtheit sehen. Und das zeige ich euch, was ich meine. Das heißt nicht, dass die anderen falsch sind. Das bedeutet nur, dass man noch ein bisschen tiefer ins Evangelium hineingehen muss. Es ist zu wenig, einfach nur zu sagen, was heißt Glauben. Wir haben gelernt, wenn ihr Vers 17 ihr gelesen habt, offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und zwar drei Aspekte sind es. Welche kommt aus Glauben? Der erste Teil. Zweiter Teil, in Glauben. Und der dritte Teil, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist Rechtfertigung aus dem Glauben. Drei wichtige Aspekte sind es. Nicht einfach nur Ja, Ja zu sagen zu Gott. Das ist zu wenig. Versteht ihr? Ich möchte das deutlich machen. Was heißt Glauben? Bleiben wir mal zuerst einmal beim Beispiel aus Glauben. Schlagt mit mir auf einmal, ich zeige euch als Beispiel Lukas Kapitel 5. Da haben wir diese Geschichte von unserem lieben Petrus, den wir heute schon ein bisschen besprochen haben, den der Cornelius ansprechen sollte, um zu lernen, was Evangelium heißt, was Glauben aus Gerechtigkeit, aus Glauben bedeutet. Ihr seht diese Situation, der Petrus, er sitzt im Schiff. Zuerst einmal wäscht er seine Netze und dann kommt der Herr Jesus zu ihm und sagt, darf ich bitte in dein Schiff steigen? Und er lässt ihn einsteigen. Der Herr Jesus predigt den Menschen am Ufer und der Petrus sitzt im Schiff und horcht so mehr oder weniger zu. Auf einmal wird es persönlich. Und das kann dir und mir genauso passieren. Wie oft hast du schon bei einer Predigt zugehört? Wie viele Predigten hast du schon gehört? Manche saugen sich die Predigten vom Internet herunter und haben kiloweise auf der Festplatte Predigten. Aber bewegt sie wirklich etwas? Bewegt sich wirklich etwas? Manche gehen von einem Seminar zum anderen, haben sämtliche Mappen aufgeschlichtet von allen Seminaren und waren bei dem Seminar und bei dem Bruder und bei dem guten Mann. Aber tut sich etwas? Der Petrus, auf einmal bewegt es ihn, denn der Herr Jesus sagt, so Petrus, und jetzt wird es persönlich. Wie sagt der Herr Jesus? Im Vers 4 heißt es, und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Höhe, werfe deine Netze aus, dass er einen Fang tut. Ihr Lieben, versetzt euch in die Lage des Petrus. Stellt euch vor, ihr seid der Petrus. Welchen Beruf hatte der Petrus? Fischer. Welchen Beruf hatte der Herr Jesus? Zimmermann. Jetzt überlegt einmal, ein Zimmermann sagt dem Fischer, was er zu tun hat. Was musste der Petrus tun? Er musste glauben. Glauben musste er. Was heißt glauben? Erstens, für wahr halten. Er musste glauben, dass das, was der Zimmermann sagt, richtig ist. Gegen seine Erfahrung, gegen all das, was er theoretisch gelernt hat in der Schule und von seinen Eltern her als Fischer. Aus Glauben musste er leben. Er musste sagen, Herr Jesus, ich halte für wahr, dass das, was du sagst, richtig ist. Obwohl ich anders gelehrt worden bin. Ich bin gelehrt worden, in der Nacht zu fischen. Du sagst mir, jetzt am Tag soll ich hinausfahren. Menschlich unlogisch. Passt überhaupt nicht zusammen. Petrus musste seinen Geist, seine Logik, seinen Verstand unter das Wort Gottes stellen und musste sagen, okay, Herr Jesus, du hast es gesagt, also soll es so sein. Begnügt euch aber nicht mit diesem Aspekt des Glaubens. Das ist zu wenig. Glaubt ihr, dass es einen Gott gibt? Ja. Wisst ihr, dass die Teufel auch glauben? Sind auch Gläubige. Oder? Nein, sie sind keine Gläubigen. Sie glauben zwar, sprich, sie halten für wahr, dass es einen Gott gibt. Es gibt keinen Teufel, der so dumm ist wie ein Mensch und sagt, es gibt keinen Gott. Sie wissen, dass es einen Gott gibt. Dein sicheres Wissen. Aber sind sie Gläubige? Nein. Also begnügt euch nicht damit, dass ihr sagt, ich glaube an Gott. Ich halte für wahr, dass das, was er sagt, richtig ist. Zu wenig. Das ist noch nicht Glauben. Petrus musste noch was anderes tun. Das war noch zu wenig, wenn er gesagt hätte, ja, ja, Herr Jesus, ich glaube, dass, wenn ich jetzt hinausfahren würde, ich Fische fangen könnte. Aber ich fahre nicht. Weißt du warum? Weil ich die ganze Nacht gefischt habe und keinen einzigen Fisch erwischt habe. Wie geht's dir denn dann, wenn du die ganze Nacht arbeitest und nichts gefangen hast? Wie geht's dir da psychisch? Geht's dir gut? Nein. Modern würde man ausdrücken, der Petrus hatte einen Durchhänger. Er war down, ausgebrannt, psychisch fertig. So, und jetzt sagt der Herr Jesus, jetzt fahr hinaus. Was musste er? Er musste nicht nur seine Logik unter die Logik des Herrn Jesus stellen, sondern er musste auch sein Ich, seine Gefühle völlig ignorieren. Und sage, auch wenn ich gar nichts fühle, auch wenn ich jetzt mir schlecht vorkomme, was musste er tun? Er musste aus Glauben und jetzt in Glauben völlig vertrauen. Gegen sein Gefühl zu sagen, ich entscheide mich, ich will hinausfahren. Versteht ihr, das ist Glauben. Glauben ist mehr als nur für Wahrhalten. Glauben heißt auch völlig vertrauen, auch wenn du etwas anderes fühlst. Wie beim Flugpiloten, wenn der Kompass sagt, du fliegst nach rechts und du hast das Gefühl, du fliegst geradeaus. Wem musst du glauben? Deinem Gefühl oder dem Kompass? Da musst du eine Entscheidung treffen gegen dein Gefühl. Der Kompass ist korrekt. Und ihr Lieben, das ist immer noch nicht genug. Der Petrus würde sagen, ja Herr Jesus, was soll ich denn noch machen? Jetzt bin ich eh schon ein Gläubiger. Ich halte für wahr, dass das, was du sagst, richtig ist. Und ich entscheide mich auch, innerlich es zu tun. Aber was gehört noch zum Glauben dazu? Du musst auch die Ruder in die Hand nehmen und musst auch hinausfahren. Der Petrus hätte ja sagen können, weißt du, Herr Jesus, ich glaube schon, dass, wenn ich hinausfahren würde, ich Fische fangen könnte, aber ich nicht, denn da draußen sitzen meine Schwiegereltern, da sitzen meine Verwandten und Bekannten, die lochen mich alle aus. Wenn ich jetzt fahren würde, schick den Johannes. Lass mich aus dem Kraut. Er musste die Ruder nehmen und musste es auch in die Tat umsetzen und musste rudern. Natürlich, wenn ich der Petrus wäre und ich sehe da draußen, da schwimmen die Fischlein nur so, da wackelt das Wasser und da bin ich sofort draußen. Aber da war nichts, da war Stille. Wie die ganze Nacht, kein einziger Fisch. Und im Glauben nimmt er die Ruder und tut den ersten Schritt. Das ist Glauben. Glauben heißt also nicht nur aus Glauben leben, für Wahrheiten, sondern auch in Glauben leben, nämlich Vertrauen, völlig Vertrauen. Und dann heißt Glauben auch gehorchen. Wenn wir nicht gehorchen, dann glauben wir nicht. Das ist Gerechtigkeit aus dem Glauben. Das hat drei Teile. Nicht nur das für Wahrheiten, nicht nur das emotionale Ja-Sagen zu Jesus, sondern auch das praktische Tun zeigt Glauben. Und ihr Lieben, dann haben wir erst wirklich geglaubt. Denn die Teufel glauben auch, aber sie vertrauen dem Herrn Jesus nicht und gehorchen ihm nicht. Okay? Also bitte lasst euch nicht den Glauben so leicht verkaufen. Das ist nicht Glaube, dass man so nach einer Predigt, ich kann euch sicher emotional irgendwo hochschaukeln und dann geht man nach Hause und sagt man, ja, der hat recht und jetzt machen wir alles anders und in Wirklichkeit geschieht nichts. Das ist nicht Glauben. So, jetzt haben wir aber schon die drei Engel. Wenn wir das richtig verstanden haben, ist das die Botschaft des Evangeliums. Und Evangelium heißt nicht nur für Wahrheiten, sondern auch gehorchen und vertrauen. Der erste Engel, der zweite Engel und der dritte Engel. Ich werde das jetzt nur mal in den Raum stellen und morgen euch dann genauer erklären und euch verständlich machen, dass das die ganze Botschaft des Evangeliums ist. Und teilt das Evangelium nicht in eine kleine oder eine halbe oder eine Dreiviertelwahrheit. Es ist nicht das Evangelium. Es wird keine Dynamik sein. Es wird nichts zerreißen, nichts verändern. Es wird sich nichts tun, wenn wir nur eine halbe Wahrheit verkündigen oder eine Dreiviertelwahrheit. Wir brauchen alle drei. Die Drei-Engel-Botschaft bedeutet also, und das möchte ich ganz kurz erklären, der erste Engel beschreibt das Wissen um Gott. Der zweite Engel beschreibt das Sterben mit Gott. Und der dritte Engel beschreibt das Leben aus Gott. Der erste Engel ist die Weisheit, das wahre Wissen um Gott. Die Weisheit ist nicht die, die man in der Schule lernt, Algebra und Sonstiges, sondern die Weisheit ist, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Das Sterben mit Gott ist der zweite Engel und der dritte Engel ist das Leben aus Gott. Das lege ich euch jetzt einfach nur mal so hin und ich werde euch das dann noch genauer erklären. Man kann das auch anders darstellen und kann sagen, der erste Engel ist das rechte Gottesbild. Und es ist so wichtig, dass wir das richtige Gottesbild haben. Und da entscheiden sich schon oder da scheiden sich schon die Geister der verschiedenen Religionsgemeinschaften. Beim ersten Engel schon. Viele haben ein völlig falsches Gottesbild. Aber morgen mehr davon. Der zweite Engel ist das richtige Menschenbild. Da geht es darum, dass wir uns richtig sehen, wer wir wirklich sind. Denn wenn wir uns falsch sehen, dann werden wir auch nie wirklich frei sein, so wie das Evangelium es frei machen möchte. Und der dritte Engel ist das Bild Gottes im Menschen wiederhergestellt. Genaueres werden wir dann eins nach dem anderen besprechen miteinander. Das Leben Jesu hat genau dieselben Aspekte. Jesus ist nicht nur auf die Welt gekommen, um uns zu erlösen am Kreuz. Es ist zu wenig, wenn wir die Erlösung Jesu Christi allein aufs Kreuz projizieren. Und in der Christenheit wird es oft gemacht. Das Kreuz ist das Wichtigste. Und wir vergessen, dass das Kommen Jesu auf diese Welt und das Leben Jesu genau schon ein ganz wichtiger Aspekt der Erlösung war. Er lebte mein Leben. Ein Leben ohne Fehler, um es mir zu schenken. Also das Leben Jesu ist genauso ein Aspekt der Erlösung wie auch das Sterben Jesu. Und damit ist noch nicht genug. Das Sterben Jesu ist noch nicht der Abschluss der Erlösung. Das, was Jesus jetzt im Himmel tut, die Auferstehung und das, was er jetzt im Himmel tut, gehört genauso zur Erlösung dazu wie sein Leben und sein Sterben. Verkündigt das ganze Evangelium nicht nur ein halbes oder ein Dreiviertel-Evangelium. Es geht um ein volles Evangelium. Und das, was Jesus heute im Himmel tut, ist genauso wichtig wie das Leben, das er gelebt hat und wie sein Sterben. Er lebte mein Leben, er starb meinen Tod und er wirkt jetzt in mir. Genaueres werden wir in den nächsten Stunden dann miteinander besprechen. Wir haben also jetzt noch einmal die Erlösung. Der Herr Jesus, er ist mein Vorbild, aber er ist nicht nur mein Vorbild. Es wäre zu wenig, wenn wir Jesu Leben allein darin sehen, dass er ein Vorbild gewesen ist. Er sagt es bei der Taufe. Er sagt in Matthäus Kapitel 4, lass es jetzt geschehen, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er lebte mein Leben. Ein perfektes Leben, 100% ohne Fehler, damit es mir geschenkt werden kann. Das ist faszinierend, wenn man das noch tiefer anschaut. Er starb meinen Tod und er ist mein Fürsprecher und meine Kraft. Genaueres werden wir dann morgen noch sehen. Jetzt kommt noch ein anderer Aspekt. In Offenbarung Kapitel 14 haben wir gesagt, ein Engel, der durch den Himmel fliegt, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Und ich möchte das Wort ewig ein bisschen betonen heute Abend noch. Ewig heißt unveränderlich. Ihr Lieben, das Evangelium ist unveränderlich und daran erkennt ihr die wahre Gemeinde, nämlich an dem, was sie verkündigt. Wenn eine Kirche heute das Evangelium nicht mehr verkündigt, das die Apostel verkündigt haben, dann ist es nicht die Gemeinde Gottes. Ihr müsst verstehen, Paulus sagt es im Galaterbrief. Und wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und euch ein anderes Evangelium bringen würde, als ich es gebracht habe, der sei anathema, verflucht. Ihr Lieben, das ist eine ernste Sache. Mit dem Evangelium dürfen wir uns nicht spielen. Wir dürfen nicht nur einen Teil des Evangeliums verkündigen. Eine halbe Wahrheit ist ein ganzer Irrtum. 99% Wahrheit ist 100% Irrtum. Manche glauben es nicht, aber ich kann das gleich zeigen. Stell dir vor, ich stelle dir ein Glas mit 99,9% reinen Traubensaft hin. Und ich gebe einen kleinen Tropfen Arsen hinein. Was ist? Wirst du es trinken? Hey, ist ja 99,9% Traubensaft. Merkt ihr was? Wenn du den Zug fast erwischt hast, 99,9% hätte ich ihn erwischt. Begnügt euch nicht damit, es ist ein hundertprozentiger Irrtum. Also, es ist ein ewiges Evangelium. Es geht also darum, dass das Evangelium unveränderlich ist. Und das, was die Apostel damals verkündigt hatten, das muss auch heute seine Gemeinde verkündigen. Da darf sich nichts ändern daran. Kein Jota darf sich ändern von diesem Evangelium. Und es geht darum, dass wir verstehen lernen, es ist unser Herr, der uns führt und leitet. Dieses Evangelium zeigt sich in dieser dreifachen Engelsbotschaft. Das Evangelium hat auf der einen Seite das Thema das Wissen um Gott, die rechte Weisheit. Dann geht es um die Rechtfertigung und zum Dritten geht es um die Heiligung. Das eine ist die Information über Gott, das andere ist die Tatsache über Gott und das Dritte ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Denn alleine von der Information ist zu wenig. Ich brauche auch die Tatsache. Und ich werde euch dann auf die Tatsache besonders hinweisen, denn der zweite Engel ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, damit ich dann zur Konsequenz komme. Wir sind oft geneigt, mit der Information uns zu begnügen und dann auf die Konsequenz überzugehen. Zum Beispiel, ich gebe Bibelstunden und sage dir, dass der Sabbat der richtige Ruhetag ist. Und was erwarte ich? Dass du am kommenden Samstag in der Gemeinde bist. Und wenn du nicht in der Gemeinde bist, bin ich ganz traurig. Was habe ich gemacht? Ich habe etwas übersehen. Und wir sind sehr oft geneigt, rein theologisch, dogmatisch den Menschen Informationen weiterzugeben und dann zu erwarten, dass er das tut. Besonders bei unseren Kindern. Und wir wundern uns, dass sie es nicht tun. Weil wir die dreifache Engelsbotschaft und dieses Evangelium noch nicht richtig verstanden haben. Jesus ist der Weg. Jesus ist aber nicht nur der Weg, er ist auch die Wahrheit und er ist auch das Leben. Nehmt Jesus in seiner Fülle und ihr habt auch wieder hier die drei Aspekte drinnen, die wir hier deutlich machen, was das Evangelium ausmacht. Er ist der Weg zu Gott, aber es ist zu wenig. Er ist auch die Wahrheit und über die müssen wir ganz besonders reden am Sabbatnachmittag. Das ist so wichtig, dass ihr da seid, diese Wahrheit zu erkennen, was wirklich Wahrheit ist. Und er ist auch das praktische Leben. Erster Engel, zweiter Engel und dritter Engel. Gut, das ist so unbedingt mein Thema. Ich möchte heute nur ein bisschen einführen auf dieses Thema hin. Und jetzt kommt im ersten Aspekt noch das vierte, nämlich es geht ein Engel, der durch den Himmel fliegt, das ewige Evangelium verkündigt. Wem? Denen, die auf Erden wörtlich sitzen. Ja? Die Sesshaften hier auf dieser Erde, die hier ihre Heimat haben. Wir haben nicht unsere Heimat hier. Wir sind nur Pilger. Und das müssen wir ihnen verkündigen. Denn wenn jemand hier auf dieser Erde seine Heimat sieht, dann tut er mir leid. Die zerbricht ihm unter seinen Füßen weg. Es geht alles drunter und drüber heute. Und es ist ganz klar, dass die Menschen heute verunsichert sind. Und ich bin froh darüber, dass der liebe Gott vieles zulässt. Manche sagen, ja, warum lässt Gott das zu? Ja, warum? Damit die Menschen aufwachen. Ja, die Menschen wachen auf, aber die Gemeinde schläft. Anstatt dass wir den Menschen, die jetzt aufwachen und die Frage stellen, wie wird es weitergehen, was wird passieren, was ist geschehen, ihnen jetzt die Botschaft der Hoffnung, das Evangelium verkündigen, sind wir still. Ich denke noch an meine Zeit zurück, als ich ein kleines Kind gewesen bin und in der Gemeinde gesessen bin. Da haben unsere Prediger, ehrenwerte Prediger, noch verkündigt, die dreifache Engelsbotschaft, uns ganz klar, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Da waren die Zeichen der Zeit noch nicht so deutlich. Jetzt sprechen die Zeichen der Zeit viel eine deutlichere Sprache und wir werden immer leiser. Anstatt dass wir lauter werden, denn es sollte ein lauter Ruf sein, der die Welt bewegt. Und da bin ich gefordert. Denn der Herr fragt mich, bist du ein Engel? Er sagt es auch in Apostelgeschichte 18 zu dem Paulus und er sagt, bitte, Apostelgeschichte 18, könnt ihr das nachlesen, Kapitel 18, Vers 9, er sagt, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht. Rede, schweige nicht. Was am meisten redet, sind unsere Taten. Aber das ist zu wenig, wenn wir nur die Taten sprechen lassen. Wir sollten auch unser Zeugnis dazu geben, denn er sagt, denn ich bin mit dir und niemand soll dich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die größte Gemeinde Jesu Christi sitzt nicht hier. Der größte Teil der Gemeinde Jesu ist da außerhalb dieser Mauern. Und die möchte der Herr herzuführen. Aber da müssen wir die Engel sein, die das Evangelium verkündigen. Aber es ist so wichtig, dass wir es richtig machen. Ich habe da ein Zitat in meinem Skriptum drin, wo sie sagt, das Zeugnis Jesu, in jeder Stadt mögen dort auch noch so viele Gewalttaten und Verbrechen geschehen, gibt es viele, die bei richtiger Belehrung Nachfolger Jesu würden. Tausende könnten mit der rettenden Wahrheit erreicht und dazu veranlasst werden, Christus als ihren persönlichen Heiland anzunehmen. Ich unterstreiche, bei richtiger Belehrung. Das Zitat findet ihr im Propheten und Könige, Seite 196. Bei richtiger Belehrung. Es geht also darum, dass wir lernen, den Menschen richtig zu begegnen. Ihr denkt daran, zuerst braucht er Milch und dann braucht er Sauerkraut mit Knödel. Wir machen oft vieles falsch, indem wir mit der vollen Wahrheit ins Gesicht leuchten und dann uns wundern, wenn er sich nicht bekehrt. Weil wir den Weg des Evangeliums und der Bekehrung nicht richtig verstanden haben. Ja, sagt der eine, aber da steht ja in der Bibel drinnen, rede, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Kennst du den Text? Dann schlag ihn auf. Das stimmt ja gar nicht. Ihr Lieben, schlag den Text auf. Im 2. Timotheusbrief haben wir den. 2. Timotheusbrief. Und da steht drinnen im Kapitel 4, nicht predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit, sondern da steht, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Ist ein Unterschied. Ich kann nicht jedem alles ins Gesicht sagen. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr die dreifache Engelsbotschaft verstanden habt, auch wisst, wann sage ich wem, was, wie am besten. Was braucht der Einzelne? Was soll ich ihm sagen? Wir sollten das Wort predigen, aber nicht zur Zeit und zur Unzeit, sondern das rechte Wort zur rechten Zeit. Sprüche, denn das ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Das rechte Wort zur rechten Zeit. Und ich werde euch zeigen, wenn wir die dreifache Engelsbotschaft durchgemacht haben, wie wir mit den verschiedensten Freunden aus den verschiedensten Glaubensgemeinschaften reden können. Wir wundern uns, dass wir den einen oder anderen nicht bewegen können. Ob das ein Zeuge Jehova ist, da sitzen wir stundenlang und diskutieren über den Sabbat. Und wir wundern uns, warum er sich nicht bekehrt. Ich werde es euch zeigen. Es ist egal, wer es ist. Wir müssen mit dem Menschen das predigen, was er braucht, das rechte Wort zur rechten Zeit. Aber alles und in rechter Weise. Und der Herr wird uns segnen, er wird uns Kraft geben und er wird uns führen und leiten. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir verstehen, dass die Botschaft der drei Engel das gesamte Evangelium ist. Es ist Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist sein ganzes Wirken für uns, nicht nur sein Kreuz, sondern auch sein Leben und sein Sterben. Wir haben es noch einmal zusammengefasst. Der erste Engel ist das Wissen um Gott, das rechte Gottesbild. Und wir werden morgen genauer darauf eingehen. Geht also, habt dieses Schema für euch und das wird euch helfen, ein weiser Bibelarbeiter zu sein, ein weiser Missionar zu sein, ein effektiver Missionar zu sein, der die Menschen auch schrittweise weiterführen kann bis zum letzten, bis zur großen Entscheidung seines Herzens. Aber zuerst brauche ich das Wissen um Gott. Ich brauche zuerst das richtige Gottesbild. Und glaubt nicht einfach, dass jeder schon meint, er wisse, wer Gott wirklich ist. Ich werde euch morgen zeigen, wie oft wir selber in unserem eigenen Herzen ein völlig falsches Gottesbild von Gott wirklich haben. Kennt ihr das Lied? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Habt ihr das gesungen als Kinder? Ich habe das gesungen. Was wird da für ein Gottesbild vermittelt? Mehr morgen. Zweite Engel, das Sterben mit Gott. Wenn das nicht geschieht, bin ich in der Gefangenschaft der Sünde und kann zwar wissen, was richtig ist, kann es aber nicht tun. Kommt zu der Aussage, ja, wollen habe ich wohl das Gute, aber vollbringen finde ich nicht. Wie oft höre ich das? Da fehlt ein wichtiges Thema, nämlich der Mensch muss von sich selber wissen, in welcher Situation er steht. Und er muss wissen, was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha, was Jesus wirklich für uns gemacht hat. Dann kann er die Freiheit haben und das erleben, was Gott eigentlich möchte, nämlich er hat uns zu seinem Bilde geschaffen. Und er möchte das wiederherrichten, dieses Bild Gottes im Menschen, in dem wir bereit sein können, so zu leben, wie Gott es haben möchte. Und das möchte ich euch dann morgen genauer erklären. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen einen kleinen Überblick bekommen habt über das Thema, dass das Evangelium mehr beinhaltet als nur einfach das Wissen um Gott. Es ist auch das Sterben mit Gott und das Leben aus Gott. Und der Herr möge uns segnen. Amen. Lass uns noch beten. Unser lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi stehen wir vor dir und danken dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Evangelium. Wir danken dir, Herr, dass du uns als deine Boten, als deine Engel gebrauchen kannst, gebrauchen möchtest. Und wir stehen dir zur Verfügung und wir möchten das Evangelium in rechter Weise weitergeben, Menschen, die suchend sind, die noch nicht gefunden haben. Herr, taufe uns du mit deinem Heiligen Geist, dass wir die Botschaft in ihrer Gesamtheit in rechter Weise weitergeben, dass wir den Menschen zeigen, was die Kraft des Evangeliums bedeutet in unserem eigenen Leben und in ihrem Leben. Lass uns ihnen zeigen, dass sie gelehrt werden durch unser Leben und durch unser Sprechen, zu halten alles, was du gesagt hast. Und dann wirst du wiederkommen in den Wolken des Himmels. Wir wollen nicht stille sein und wir wollen diese Botschaft den Menschen bringen, Herr, und du wirst mit uns sein. Wir freuen uns auf diesen Sabbattag, wo wir diese Botschaft einmal aufgelistet, in einer anderen Weise dargestellt, verstehen lernen, für uns selber erleben. Und mögest du mit deinem Geist auch unsere Herzen bewegen, dass wir wirklich aus dieser Botschaft leben, aus dem Glauben, im Glauben und des Glaubens leben. Und wir danken dir, dass du mit uns sein wirst. Lass uns jetzt gut schlafen, schenk uns eine gute Nachtruhe und morgen einen neuen Tag mit dir und hab Lob und Preis im Namen Jesu. Amen.